Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Safer Nightlife, über Safer Use. Heute habe ich so eine kleine Überraschung. Eine Legende kehrt an das Mikrofon zurück. Rü, du bist heute wieder da. Wie fühlst du dich?
Oh Gott, oh Gott, Legende. Also das ist zu viel des der Ehre, aber ich fühle mich sehr gut und es macht sehr viel Spaß, wieder in diesem Raum hier zu sein mit euch.
Bist du ein bisschen aufgeregt? Ist es wie Radfahren, verlernt man es nicht?
Nee, man verlernt es glaube ich nicht. Labern kann ich immer noch und mal sehen, was rauskommt. Aber ich freue mich jetzt mal in dieser Pause, in dieser Folge einfach Andrea in ihrer kleinen Pause vertreten zu können.
Genau, der Rü vertritt hier Andrea, die gönnt sich nämlich einen kleinen Urlaub. Und wir haben auch einen weiteren Gast, auch das ist keine ganz neue Stimme oder sollte keine ganz neue Stimme sein für euch, Dr. Lukas Rödiger. Hallo, schön, dass du wieder hier bist. Warum bist du denn heute hier? Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, wieder mit dabei sein zu können. Ich bin Psychiater an der Charité, Arzt in Weiterbildung und beim letzten Mal ging es zum Thema Abhängigkeit. Und das möchten wir heute wieder aufgreifen und ausbauen.
Wir wollen es ein bisschen vertiefen, beziehungsweise auf das Thema Benzos auch beziehen, denn darum soll es heute in allererster Linie gehen. Lukas, möchtest du uns vielleicht ganz kurz erklären, wir haben zwar schon eine Folge zu Benzos gemacht, für die, die es jetzt nicht gehört haben, was genau sind Benzos denn eigentlich?
Ja, Benzodiazepine sind Medikamente, die wir in der Medizin oder in der Psychiatrie sehr regelmäßig und häufig einsetzen. Das liegt daran, dass sie eben sehr effektiv sind. Das sind Medikamente, die angstlösend sind, auch beruhigend sind, schlaffördernd sind und haben dadurch einfach vielseitige Anwendungszwecke und Möglichkeiten.
Also sie gehören schon zu den Downern, wenn wir sie so kategorisieren müssten.
Ja, definitiv. Und vielleicht ganz kurzer Ausflug. Also Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Barbiturate erfunden. Sozusagen, das waren die ersten richtigen synthetisch hergestellten starken Beruhigungsmittel. Und die haben dann natürlich eine entsprechend große Verbreitung gefunden. Und dann kam in den 60er Jahren eben diese Entdeckung der Benzos dazu oder Benzodiazepine, von denen es jetzt also zig gibt, ja, die auch zugelassene Arzneimittel sind. Und die waren so ein echter Gamechanger. Also Valium war das erste große mit großer Verbreitung Anfang der 60er Jahre. Und das Besondere ist halt, dass es viel weniger Risiken hat, dass man sich damit so auch tödlich überdosieren kann.
Jetzt wisst ihr schon, warum ich Rü auch immer unser Lexikon der Substanzen auf zwei Beinen nenne. Ich wollte dich eigentlich über die Geschichte der Benzos befragen. Hast du dazu noch weitere Ergänzungen zu machen?
Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, irgendwie damit gesagt. Also es gibt so viele Geschichten auch, ne, dass in den 50er, auch bis weit in die 60er Jahre natürlich rein, viele Leute sich auch suizidiert haben zum Beispiel, auch unabsichtlich getötet haben durch Überdosierung zusammen mit Alkohol, mit Barbituraten. Die sind auch immer noch im Gebrauch, ne? Kann Lukas, glaube ich, viel mehr zu sagen, in welchen Fällen die angewendet werden. Aber das Besondere ist halt, dass diese Benzos eigentlich eine sehr sichere Anwendung versprechen, sage ich jetzt mal, wenn man sie so nimmt, können wir gleich ja nochmal drauf kommen. Und das war insofern wirklich ein ganz großer Durchbruch für die Medizin. Und einige von den Benzos gehören auch zu den sogenannten unverzichtbaren Arzneimitteln, die so laut WHO gelistet sind.
Lukas, dann erzähl uns doch mal ganz kurz etwas zur Wirkung.
Ja, wie Rü schon sagte, Barbiturate werden in der Medizin, glaube ich, kaum noch verwendet. Also aus dem Kopf fallen mir da nur sehr, sehr begrenzte Anwendungsbeispiele ein. Benzodiazepine hingegen sind sehr, sehr weit verbreitet, sind im Allgemeinen auch relativ sichere oder sehr sichere Medikamente. Und wie ich es eben schon kurz angerissen habe, werden die in verschiedensten Settings eingesetzt. Ganz im Allgemeinen wirken sie im Gehirn so, dass sie beruhigen am GABA-Rezeptor. Das sind Rezeptoren, die sozusagen dämpfend aktiv sind und im Prinzip die gesamte Hirnaktivität relativ breit runterfahren. Und das betrifft sozusagen die Psyche, aber eben auch körperliche Aspekte. Und damit ist auch schon denkbar, was so der Anwendungsfall ist. Zum Beispiel Prämedikation vor Operationen, um Leute zu beruhigen, um Aufregung zu nehmen. Oder in Akutsituationen, wo Menschen sehr angespannt, sehr agitiert sind, stark belastet sind, finden sie Verwendung. Das ist zum Beispiel was, wo wir sie im akutpsychiatrischen Setting auch einsetzen. Jemand, der vielleicht sehr belastet ist, stark depressiv, suizidal, Suizidgedanken hat, um einfach da so ein bisschen Dynamik rauszunehmen. Da verwenden wir sie, aber im Allgemeinen sind das Medikamente, die eben auch anxiolytisch, also angstlösend eingesetzt werden, schlaffördernd eingesetzt werden. Und da sind sie weit verbreitet. Also auch Hausärzte und Hausärzte verschreiben die sehr viel. Und das ist auch so der Bereich, wo sie am meisten verschrieben verschrieben werden. Da beginnt dann aber auch schon die Herausforderung, weil eben diese Medikamente psychisch und auch körperlich abhängig machen können und deswegen eigentlich nur für Notfälle oder für sehr kurze Anwendungen verwendet werden sollten.
Ja, weil ich war ja jetzt auch gerade, ne, als du schon meintest, das wirkt angstlösend und ein bisschen entspannend, habe ich mir gedacht, oh, das klingt ja erstmal attraktiv. Sprechen wir noch ein bisschen weiter über die Vor- und Nachteile. Du hast schon gesagt, sie wirken schnell und zuverlässig. Allerdings scheint sich hier eine höhere Toleranz oder eine Toleranz aufzubauen. Magst du vielleicht zu den Vor- und Nachteilen noch ein bisschen was sagen, Lukas?
Ja, die Vorteile hast du jetzt gerade auch schon angesprochen. Die sind eben sehr schnell wirksam, sehr effektiv. Also je nach Präparat, 10 Minuten, 30 Minuten ist die Wirkung da. Und macht dann ein angenehmes Gefühl, Angstfreiheit, Beruhigung in der Richtung. Und je nach Wirkdauer, da sind sie unterschiedlich. Es gibt eher kurzwirksame, Lorazepam zum Beispiel. Tavo ist da der Handelsname. Das wirkt um 6 bis 12 Stunden. Lässt sich kurzfristiger anwenden. Midazolam wäre noch kurzwirksamer, verwenden wir dann zum Beispiel in der Rettungsstelle. Es gibt aber auch sehr langwirksame, also Diazepam, bekannt als Valium zum Beispiel, ist eines. Das hat eine Halbwertszeit von um die 40 Stunden und bleibt dann eben sehr, sehr lange auch im Körper. Und da kann dann eben auch eine Abhängigkeit entstehen, wenn man diese Medikamente regelmäßig einnimmt. Dann kann natürlich eine psychische Abhängigkeit entstehen. Also ich merke, das hilft mir in Angstsituationen, bei sozialen Ängsten, Aufregung, Vorträge, sowas. Da sind die verführerisch zu verwenden. Wenn ich das regelmäßig tue, dann entsteht dann mindestens eine psychische Abhängigkeit. Körperliche Abhängigkeit eben aber auch, wenn man es mehrere Tage bis Wochen regelmäßig einnimmt, dann kann eine körperliche Abhängigkeit
da
entstehen.
Ich habe da jetzt gleich mehrere Fragen. Ne? Wir reden immer so von Benzos als Obergruppe. Das ist so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, es gibt manchmal so Markennamen, die sich Cola, ne? Denkt jeder an Coca-Cola. Wie ist das, was für Medikamente fallen noch unter Benzos? Kannst du da mal so ein paar Sachen sagen, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, was da alles zugehört?
Ja, also am besten erkennt man die Wirkstoffnamen an diesem Olam oder Epam, ne? Also Diazepam zum Beispiel, ne? Alprazolam. Daran erkennt man eigentlich, dass diese Verbindung oder diese Wirkstoffe eben zu der Gruppe der Benzodiazepine gehören. Und jetzt ist es aber so, alle Wirkstoffe haben aber so Markennamen. Und darunter kennen wir die jetzt eher, ja, oder wenn man sie dann gebraucht. Und am bekanntesten irgendwie so weltweit und so ein Meme geworden ist ja Xanax. Der Wirkstoff dahinter ist Alprazolam und Xanax ist so der Handelsname in den USA und in Deutschland heißt das dann Tafil zum Beispiel. Also es ist alles sehr verwirrend und da muss man eigentlich ja ärztliche Praxis betreiben, sag ich jetzt mal, so wie du, um das wirklich drauf zu haben. Ne? Und es lohnt sich halt wegen dieser unterschiedlichen Halbwertszeiten, ist es super wichtig, dass man sich wirklich schlau macht, um was handelt es sich jetzt hier, wenn das aus dem Blister kommt, ne? Damit man wirklich auch einschätzen kann, ist das halt kurz wirksam oder ja, in welcher Dosis wirkt das eigentlich und so weiter. Es gibt noch so andere gebräuchliche Sachen, also Rivotril ist auch noch bekannt, Clonazepam. Genau, und es gibt aber auch noch eine ganze Menge anderer Sachen. Ja, Tavor kann man eben noch hervorheben. Ich glaube, das sind aber so die verbreitetsten jetzt, die wir genannt haben.
Weil wir hatten ja, wie gesagt, schon mal eine Folge gemacht. Damals ging es auch eher um die Verwendung im Deutschrap-Kosmos, weil das irgendwie gerade so zu Corona ein großer Trend war, dass die Leute ja nicht mehr feiern konnten. Deshalb irgendwie hatten Downer so, haben sich so einer ganz großen Beliebtheit erfreut. Und da ging es auch darum, dass man das Risikoprofil vielleicht oft unterschätzt, weil es ist ja ein Medikament. Da denken die Leute ja, was wird meinem Körper ja nichts Schlechtes antun, ist ja medizinisch irgendwie approved. Lukas, du hast schon gesagt, es fängt bei der Wirkdauer an, das Risikoprofil. Die kann sehr unterschiedlich sein. Von was reden wir hier denn dann?
Ja, ich hatte es eben schon mal kurz angerissen. Es gibt eben sehr kurzwirksame oder relativ kurzwirksame, die wirken einige Stunden, bis zu 8 bis 6 Stunden, sowas in dem Bereich. Aber eben auch sehr, sehr langwirksame, die über Tage wirken können. Ja, Diazepam ist da ein Medikament. Ich sage immer, die Wirkstoffnamen, das finde ich, ist irgendwie einheitlicher und klarer. Aber du hast es ja eben kurz eingeordnet, wie die Handelsnamen auch sind. Diazepam ist da sehr, sehr langwirksam, hat eine Halbwertszeit von ungefähr 48 Stunden. Halbwertszeit heißt, die Hälfte des Wirkstoffes ist eliminiert, aus dem Körper ausgeschieden. Und damit wirkt das oder ist es mehrere Tage im Körper und kann sich eben auch im Körper akkumulieren. Also wenn man es regelmäßig nimmt, einfach wie so ein Spiegel aufbauen. Das kann man sich zu Nutzen machen. Zum Beispiel beim Alkoholentzug verwenden wir das, um möglichst gleichmäßig da eine Abdeckung zu haben. Aber wenn man es jetzt eben ärztlich verschrieben bekommt, sollte man das auf dem Schirm haben. Autofahren oder sowas ist dann zum Beispiel relevant. Ja, man ist auch am nächsten Tag dann noch dadurch beeinträchtigt. Bei längeren Halbwertszeiten.
Ja, Vorgespräch auch gehört, teilweise bis zu 115 Stunden. Was muss ich mir denn da für ein Präparat zulegen, damit ich, das klingt nach großer Wirkung für kleines Geld. Habt ihr da...
Ja, du hast ja eben nochmal, also Lukas hat ja eben nochmal unterschieden in so Halbwertszeit, ne? Das ist eine gute oder die beste Orientierung, die wir haben, weil da kann man eher sehen, wann ist eigentlich der Stoff eben zur Hälfte schon abgebaut, und wenn er zur Hälfte schon abgebaut ist, dann ist natürlich auch ein Großteil der Wirkung schon wieder verflogen, ja, also der subjektiv erfahrenen oder der Wirksamkeit, die ich so erfahre, ne, als Mensch. Aber der Stoff kann eben sehr, sehr lange im Körper sein. Kennt man ja auch vom Alkohol, ne? Also irgendwann fühlt man sich gar nicht mehr betrunken, aber der Kater, der dauert noch sehr, sehr lange an. Ne? Und so ähnlich ist das jetzt hier zu verstehen. Und genau, das ist jetzt also erstaunlich lang, deshalb betonen wir das ja auch, ne? Dass erst nach so über 40 Stunden überhaupt die Hälfte dann wieder abgebaut ist. Und tatsächlich ist es so, dass es dann so 120 Stunden, also eine halbe Woche dann irgendwie gehen kann. Ungefähr. 5 Tage sogar, bis der Stoff so einigermaßen vollständig wieder abgebaut ist. Und das ist schon eine extrem lange Wirkdauer. Und man muss eben beachten, dass, wenn ich dann zum Beispiel zusätzlich Alkohol trinke und so, dann kann das eben zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung führen.
Über die Risiken wollen wir später noch detaillierter reden. Lass uns vielleicht erstmal über die Verbreitung sprechen. Ich habe eben schon gesagt, zu Corona hatte ich so das Gefühl, die hatten einen riesen Aufschwung, was die Beliebtheit betrifft, aber rüf vielleicht die Frage erstmal an dich.
Ja, also Lukas hat ja schon erzählt, es sind sehr gebräuchliche Arzneimittel, die hoch wirksam sind, auch als sehr sicher gelten im ärztlichen Setting, und dadurch werden sie natürlich ganz regelmäßig eingesetzt, ne? Operationen zum Beispiel, aber eben auch, wenn ich jetzt zur Hausärztin komme, Phobien habe, Ängste oder ausgewachsene Angststörungen und so weiter, dann sind die schon sehr verbreitet. So, eigentlich zur Akutbehandlung, auf Dauer, ne, können wir gleich nochmal zurückkommen. Und ganz klar ist natürlich auch, ältere Menschen, bei denen kumuliert sich so über die Lebensdauer natürlich einiges an, und es ist eigentlich schon ein ganz langes Thema, dass ältere Menschen auch so dauerhaft mit Benzos eben behandelt werden, ne, obwohl man weiß, das macht stark abhängig, auch körperlich, aber es ist schon lange im Fokus sozusagen, und wir haben eine ganze Menge von älteren Menschen, die stark Benzodiazepin abhängig sind. Und so ungefähr, vielleicht korrigier mich Lukas, so in den 90er, in den Nullerjahren fing das so an, dass es auch eine nochmal stärkere Verbreitung, dann weitaus stärkere Verbreitung gab in der Verschreibungspraxis, auch unter jüngeren Menschen, auch unter Jugendlichen dann irgendwann, ja, weil man auch erkannt hat, irgendwie, wir können denen ja diese wichtigen Medikamente nicht vorenthalten, ja, und Angststörungen und so weiter sind ja auch ein großes Thema geworden, so für Jugendliche. Und inzwischen haben wir eine super diverse Gruppe. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Konsummotive, und es ist natürlich auch viel einfacher geworden, ja, also darüber haben wir ja schon oft hier gesprochen, auch an Substanzen zu kommen, die ich eben nicht so, ja, von meiner Ärztin verschrieben gekriegt habe. Messenger-Dienste, Darknet, Internethandel und so weiter, Weitergabe unter Freundinnen und Freunden, den klassischen Klau, sage ich mal, das Mitgehen lassen aus dem Medikamentenschrank der Mutti und so weiter oder des Vaters, das gab es auch schon immer. Auch das hat eine große Verbreitung, und inzwischen ist es tatsächlich so, also mir sind auch viele Fälle jetzt schon persönlich bekannt, wo das Thema ist, dass in der Schule das weitergegeben wird, ja, unter Jüngeren halt, und zum Teil auch so das Verständnis ist, ja, das ist irgendwie cool zum Party machen, weil es euphorisiert natürlich auch, ne, wenn man irgendwie zum Beispiel Ängste, ja, irgendwie nicht mehr spürt und so, und es gibt so fast so ein Mislabeling, sage ich jetzt mal, das über die Jahre so entstanden ist, dass es irgendwie auch so sich einreiht in die Reihe der Partydrogen.
Ja, obwohl man darauf, also ich meine, finde immer, sedierende Substanzen sind gar nicht so ein Party-Starter.
Genau, deshalb habe ich es jetzt so ein bisschen auch hervorgehoben, ne? Aber tatsächlich, also kennen wir viele Anekdoten auch aus zum Beispiel Suchtberatungsstellen, ne, von Kolleginnen, die dann berichten, also dass dann jüngere Konsumenten auch total überrascht sind, ja, weil sie es gar nicht so eingeordnet haben, ja, weil die nehmen es dann irgendwie im Party-Setting, zusammen mit Alkohol, alle haben Spaß, vielleicht sind sogar noch Upper-Substanzen auch mit im Spiel, und dann wird das irgendwie gar nicht so richtig, sag ich mal, so zugeordnet, ja, und auch gar nicht so richtig reflektiert, was das für Substanzen sind.
Ist vielleicht dann nur die angstlösende Wirkung, ne? Lukas hat das ja am Anfang auch schon gesagt, wenn man so ein bisschen nicht so im Socialize-Mood ist, dass man dann dann ist vielleicht in einer niedrigen Dosierung, dass es dann vielleicht tatsächlich irgendwie dazu führen kann, dass man. Und
kennen wir ja auch vom Alkohol, ne? Also Alkohol, gut, hat jetzt auch erstmal so die erste Stunde, die hat auch so ein bisschen aufputschende Effekte, oder übertrieben gesagt, ne? Also die aktiviert auch, ne? Das kommt so dazu, das ist jetzt bei den Benzos nicht der Fall, aber wenn so Hemmschwellen sinken, ne, und so weiter, dann kommt auch eine Entspannung ins Spiel und die euphorisiert uns eben auch, ne? Und dann will ich noch ganz kurz dabei ergänzen, also weil wir ja so Partyszene hier als besonderen Fokus haben, also das beobachten wir eben auch seit vielen Jahren jetzt, dass es im Partykontext auch eine besondere Rolle gibt oder besondere Konsummotive, nämlich beim Runterkommen von den Substanzen oder auch zum Einschlafen können, ja, nachdem man eben auch so, ich sag mal, abergeschwängertes Partyleben genossen hat.
Genau, das möchte ich auf jeden Fall so bestätigen. Also ich mache das nicht, aber ich kenne das, weil ich immer sage, dann kann ich doch den ganzen Nachts, ganze Wochenende nicht schlafen, und dann sagen mir immer alle Leute, ja, aber dafür gibt es doch Downer. Jetzt, bevor wir zum Risikoprofil kommen, wer bekommt denn eigentlich Benzos verschrieben und muss man sie immer verschrieben bekommen oder gibt es da auch rezeptfreie Derivate?
Also meines Wissens nach, da bin ich recht sicher, Benzodiazepine müssen immer ärztlich verschrieben werden, werden immer per Rezept verschrieben, kann man jetzt nicht einfach in der Apotheke oder auch woanders, zumindest im legalen Bereich, erwerben. Und Rüdo, du hast das eben schon so angerissen, es gibt einfach ein sehr heterogenes Konsumspektrum oder NutzerInnen-Spektrum bei Benzodiazepinen, du hast es kurz angerissen, es gibt eine große Prävalenz da bei älteren Personen, es könnte eine eigene Podcast-Folge sein oder vielleicht auch ist nochmal ein anderes Thema, aber warum das da so weit verschrieben ist und wie man damit umgehen sollte. Aber auch bei jüngeren Personen werden die verschrieben, ist auch völlig legitim. Ich weiß nicht, wenn jemand, keine Ahnung, wahnsinnige Prüfungsangst hat und sich jetzt überhaupt nicht auf eine Prüfung vorbereiten kann, man sagt, gut, jetzt ist irgendwie die Prüfung wichtig, das sollte irgendwie funktionieren, dann ist es aber eben eine kurzfristige Lösung. Und was dann eben häufig passiert ist, dass die Leute A, verstehen, okay, das hilft mir, und dann das gerne wieder wollen, oder auch ärztlich da schlecht aufgeklärt werden oder unzureichend aufgeklärt werden und dann länger einnehmen, als sie sollten. Und das ist sicherlich ein Aspekt, was ihr jetzt aber angesprochen habt, im Party-Kontext ist nochmal ein anderer. Auch da gibt es, glaube ich, verschiedene Gruppen. Es gibt jetzt auch, das war was wir unter der Covid-Pandemie auch beobachtet hatten, dass einfach zum Entspannen auch Benzos verwendet werden, aber auch eben andere Downer. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Party, aber trotzdem irgendwie ein Setting, in dem es jetzt nicht unbedingt ärztlich verordnet ist und auch nicht indiziert ist. Aber eben, wie ihr gesagt habt, auch zum Runterkommen werden Benzodiazepine sehr, sehr häufig verwendet und sind dann natürlich auch wieder effektiv, aber eben auch gefährlich.
Jetzt gerade hattest du ja auch nochmal die Seniorengruppe angesprochen. Da denke ich immer an Alten, also meine Oma war dann irgendwann in so einer Betreuung und die hat dann immer diese sedierenden Medikamente bekommen. Also ich würde auch sagen, dass das nicht auf Freiwilligkeit basiert hat. Aber ich würde auch unterstellen, dass das Pflegepersonal das einfach deshalb, ich weiß nicht, ob es notwendig gewesen wäre für den Patienten, für die Patientin, sondern ich würde dem Pflegepersonal unterstellen, das hat das einfach das gemacht, damit die Leute gepflegt werden können, weil die Pflege aufwendiger wäre, wenn die lebhaft wären, die Menschen, wenn da noch Leben drin wäre. Jetzt kommen wir kurz zu dem Stichpunkt NPS-Benzos. Da müsst ihr mich jetzt als Laien abholen, denn ich habe natürlich die Frage, wofür steht NPS und was ist das denn?
Also NPS steht für Novel Psychoactive Substances. Das ist mal so ein Terminus, hat sich irgendjemand mal ausgedacht, um so ein bisschen zu unterscheiden. Es gibt so die traditionell verbreiteten Substanzen, die schon lange illegal gehandelt werden. Kokain, Heroin, weiß nicht, ganze Morphium oder Opium, Opioide, die so natürlich hergestellt sind und so weiter. Und dann gibt es so neuere Substanzen, die vollsynthetisch hergestellt werden und in großer Zahl eigentlich jetzt so, also ganz stark seit den Nullerjahren eigentlich immer weiter Verbreitungen finden. Und da sind wir inzwischen so von der EU gezählt bei über 1000 Molekülverbindungen angelangt. Ja, 1200, so, glaube ich, war die letzte Zahl. Also eine unglaubliche Menge, und das will man irgendwie so zusammenfassen. Und ja, wir haben eben noch mal kurz überlegt, ob das so ein glücklicher Terminus ist. Also es gibt, wir wollen darauf hinweisen, dass eben viele Benzos inzwischen auch aus dem Direkthandel, zum Beispiel im Internet, ja, kann man tausender Packungen bestellen und so weiter. Und wenn man das aber tut, dann ist das eben nicht das Gleiche, als wenn man das hier in der Apotheke kauft. Ja? Sozusagen ja den per Rezept verordneten Blister oder diese Blisterpackung, weil eben viele von diesen Präparaten, die hergestellt sind, die kann man nicht so richtig kontrollieren. Und es hat sich schon rausgestellt, dass in vielen als zum Beispiel Xanax vertriebenen Präparaten, auch in dieser ja, klassischen Druckform mit dem Logo drauf und so weiter, am Ende gar kein Xanax drin war, sondern ein anderes Benzo. Und man kann sich auch nicht sicher sein, ob da nicht noch andere Stoffe dann irgendwie zur Verstärkung zum Beispiel zugemischt sind, um diesen Effekt nachzuahmen. Und das ist natürlich Mist, ja, weil dann wieder die eigene Kontrolle eigentlich verloren geht. Und ja, wir wissen nicht so groß, wie groß das Phänomen ist oder wie verbreitet das ist, aber das gibt es auf jeden Fall. Ja, das ist nochmal wichtig zu wissen.
Wie kann ich mich denn als Konsument, als Konsumentin davor schützen? Woher erkenne ich das denn vielleicht auch? Also, weil du ja gerade gesagt hast, wenn ich das im Internet bestelle, also immer auf Rezept, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Ja, genau, beziehungsweise wenn das aus dem Blister kommt, ne, aus einer ja, schon original verschlossenen Verpackung, dann kann ich mir sehr sicher sein, ne? Das ist Pharmaindustrie. Aber wenn das eben so ein ja, irgendwie Produkt ist, irgendwie so eine Großpackung Plastik, ja, irgendwie, dann ist das leider nicht der Fall. Und wenn ich jetzt irgendwie eine einzelne Pille einfach so lose zugesteckt kriege, dann kann ich mir eben auch nicht ganz sicher sein, was das ist. Und es ist einfach, ja, zum Beispiel Rückfragen ist natürlich eine einfache Möglichkeit, die ist trotzdem nicht sicher. Drug-Checking wäre auch eine Möglichkeit. Also wenn man jetzt in Berlin, eigentlich ist es ja nicht so gedacht, ne, dass da jetzt Psychopharmaka getestet werden sollen. Aber wenn ihr jetzt den Verdacht habt, in Berlin wohnt und den Verdacht habt, okay, da muss aber was anderes drin sein, ja, als das Diazepam, weil das wirkt irgendwie anders. Da gibt es jetzt krasse Probleme hier im Freundeskreis zum Beispiel, wo das schon genommen wurde, dann bringt das zum Drug-Checking. Aber für die meisten wird das natürlich auch nicht so einfach möglich sein.
Damit wären wir jetzt schon bei den Risiken ein bisschen angekommen. Ne? Du hast ja schon gesagt, wenn das irgendwie nicht mehr so wirkt wie früher, welche Risiken und Nebenwirkungen sind denn zu beachten? Lukas, vielleicht.
Wir hatten es eben ganz am Anfang schon angerissen. Also Benzodiazepine sind im Monokonsum, insbesondere im medizinischen Setting, relativ sichere Substanzen, die dann auch gar nicht so leicht zu überdosieren sind. Aber im Mischkonsum kann das eben ganz schnell ganz anders aussehen und die wirken eben GABA-ERK, also am GABA-Rezeptor. Das ist der Rezeptor, wo unter anderem auch Alkohol andockt, aber eben auch andere sedierende Substanzen wie zum Beispiel GBL. Und gerade wenn diese Substanzen kombiniert werden, also Alkohol plus Benzodiazepine, kann das sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden. Ich kann da ganz kurz ein eigenes Erlebnis anreißen. Wir hatten eine Person in der Rettungsstelle, die sehr angespannt, sehr agitiert, aggressiv war. Wir mussten die dann fixieren, also festbinden und haben mir dann auch Midazolam, also ein sehr kurzwirksames Benzodiazepin gegeben, einfach um da ein bisschen Ruhe reinzubekommen in die Situation und die Person dann auch behandeln zu können. Und dann ist die eben sehr schnell bewusstlos geworden, atemdepressiv, also musste künstlich beatmet werden für ein paar Minuten und hat sich im Nachhinein rausgestellt, die hatte so um die 1 Promille Alkohol, wo man jetzt sagen würde, ist nicht wenig, ist jetzt aber auch nicht sehr, sehr viel. War für mich aber ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis, wie schnell dann eben die Kombination von Alkohol und Benzodiazepin gefährlich werden kann, eben vor allem im Sinne einer Atemdepression, dass einfach der eigene Atemantrieb nicht mehr ausreicht, um den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Und das ist, glaube ich, so dass das Hauptrisiko, das besteht. Erbrechen, wenn man irgendwie bewusstlos ist, somnolent ist nochmal ein anderes, aber das ist, gilt eben auch für andere sedierende Substanzen, also auch die Kombination von Benzodiazepin und Opiate oder mit Ketamin oder so könnte ein Risiko darstellen.
Okay, also nochmal zusammengefasst, Monokonsum, relativ unbedenklich, aber im Mischkonsum kann es sehr schnell riskant werden.
Genau, und dann muss man natürlich hervorheben so den Dauerkonsum, ja, weil sich sehr schnell eben eine Abhängigkeit entwickelt. Sind wir eben schon drauf eingegangen, psychisch sowieso, ja, das klar, ne, Schlüssel-Schloss-Prinzip, also wenn es mir besonders gut tut, dann ist das auch ein großes Risiko, dass ich irgendwie in Versuchung bin, das immer wieder einzunehmen, logischerweise. So kann ja auch sehr hilfreich und lebensrettend sogar sein, aber es entwickelt sich dann eben schnell eine Abhängigkeit und das Fiese ist, dass bei den Benzos das aber auch recht schnell geht mit einer körperlichen Abhängigkeit, mit einer Toleranzentwicklung, ne, das heißt, ich muss dann ja, tendenziell immer mehr nehmen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und das geht dann schon in wenigen Wochen, ja, dass man dann eben eine starke körperliche Abhängigkeit entwickelt. Und die ist eben auch besonders nasty, kann man eigentlich sagen, weil im Vergleich zum Beispiel bei Opioiden, wo das jetzt, also sowas wie Heroin oder sowas, ja, oder selbst Tilidin, wo das ein paar Tage dauert, bis man diesen körperlichen Entzug eigentlich gewuppt hat, sage ich jetzt mal, bestimmt nicht alle Probleme deshalb los ist, aber den körperlichen Entzug gewuppt hat, dauert das bei Benzos extrem lange. So, also mindestens 3 Wochen sollte man eigentlich rechnen, ja, bis zu, ja, ich weiß nicht, wie lange es geht, also die Behandlung, sogar Entzugsbehandlung, sogar bis zu 6 Wochen, glaube ich.
Das hängt eben stark davon ab, was ist die Dosis, also um euch ein Beispiel zu geben, jetzt ein Diazepam, 10 Milligramm wäre da eine nicht unübliche Dosis, je nach Verwendungszweck, aber Menschen, die das eben regelmäßig im illegalisierten Bereich einnehmen, nehmen dann gerne 60 bis zu 100 Milligramm. Also bis zu die 10-fache Menge dessen, was man ärztlich verschreiben würde oder anwenden würde. Und dann dauert es einfach deutlich länger, die abzusetzen. Und dann auch wieder je nach Halbwertszeit, je länger die Halbwertszeit, umso länger dauert das Absetzen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, weil beim Entzug kommen dann eben die ganzen Symptome, gegen die es vorher geholfen hat, kommen dann wieder zurück. Ja, die Leute werden extrem unruhig, ängstlich, können nicht mehr schlafen, sind total angespannt. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, die dämpfen nicht nur die Psyche, sondern eben auch den Körper und helfen auch bei Epilepsien, epileptischen Krampfanfällen. Und wenn ich dann diese Medikamente nicht mehr einnehme, also ich bin abhängig, habe mich dran gewöhnt, der Körper ist dran gewöhnt, wir sind immer um Homöostase, um Ausgleich bemüht. Und dann wird das Medikament plötzlich weggenommen, nicht mehr eingenommen, dann entsteht ein massives Ungleichgewicht und dann, ich nehme die Dämpfung weg, bin überaktiviert und dann kann es eben zu Krampfanfällen kommen. Und das ist was wir eben total vermeiden wollen und was auch im medizinischen Kontext als sehr gefährlich angesehen wird.
Und andersherum ist es so, dass sie natürlich auch helfen, um Krampfanfälle zu unterdrücken. Zum Beispiel beim Alkoholentzug, ne? Oder GBL-Entzug zum Beispiel, ne? Super hilfreich, ja, aber da werden sie eben ganz gezielt in so Balance eingesetzt, ne? um Balance herzustellen. Und wenn man aber selber das sozusagen unkontrolliert macht und dauerhaft, ne, dann kommt es eben zu diesen Rebound-Effekten und dann nach hinten raus gibt es sozusagen noch eine Verstärkung eigentlich der problematischen Aspekte, die vielleicht vorher schon da waren.
Zudem habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das Rückfallrisiko, beziehungsweise dass selbst wenn ich dann einen Entzug gemacht habe, dass die Wahrscheinlichkeit, das wieder haben zu wollen, einfach sehr, sehr groß ist.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also das eine ist ja sozusagen Entzug, das ist die Entgiftung, wenn man so etwas tradierter sprechen möchte, ist die körperliche Komponente vor allem und das andere ist eben die Gewöhnung, wofür verwende ich es. Und jemand, der vorher Ängstlichkeiten hatte oder was auch immer und dann dafür Benzodiazepine genommen hat und dann eine Gewöhnung hatte und dann einen Entzug gemacht hat, hat dann doppeltes Problem. Ja, er muss sozusagen ohne die Substanz zurechtkommen und selbst wenn er dann wieder auf dem Ausgangsniveau angekommen ist, ja trotzdem einen nicht-medikamentösen Umgang mit diesen Herausforderungen lernen.
Ich will gleich, wenn wir über den Safer Use sprechen, natürlich noch wissen, wie lange, weiß ich nicht, wie viel kann ich nehmen, wie lange darf ich das nehmen, wie sind vielleicht auch Konsumpausen, aber vorher möchte ich vielleicht dann eben noch auf den Mischkonsum eingehen, weil ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, die verwenden das wirklich vielleicht in einem Kontext runterzukommen, von daher Rüh, mach doch da mal den Anfang, was ist denn beim Stichpunkt Mischkonsum zu beachten?
Ja, wir haben es eben schon gestreift, nämlich, also das Wichtigste ist, die Kombination Downer und Downer nicht zu unterschätzen, weil da kommt es eben zu diesen lebensbedrohlichen Zuständen auch, ne? Lukas hatte ja eben ein Beispiel, man stelle sich jetzt vor, es hat da oder hätte da nicht die Möglichkeit zur Beatmung gegeben, ne? Dann das ist halt wirklich lebensgefährlich, ne? Und das passiert eben besonders häufig bei Alkohol, weil Alkohol sich so langsam abbaut, relativ. Ja, deshalb kennen wir viele Fälle, wo Leute das auch unterschätzen, ne? Da, weil sie noch Restalkohol zum Beispiel haben, dann irgendwie Benzo draufnehmen und dann kommt es eben doch zu massiven Problemen. Das Gleiche kann natürlich drohen, wenn ich jetzt Opioide genommen habe oder eben auch GBL, ne? Also jede Art von Downer, eigentlich starke Downer oder je nachdem, sollte zu einer massiven Reduktion und am besten natürlich zum Weglassen von Benzos führen.
Auch die andere Kombination birgt ein Risiko. Also wenn ich, weiß ich nicht, ich habe im Partykontext Amphetamine genommen, Kokain oder eher Amphetamine, die wirken länger. Also irgendwas, was den Körper aktiviert und antreibt und neben dann zum Runterkommen, zum Schlafen, irgendwie Benzodiazepine, habe ich eine Kombination, die einfach für den Körper eine immense Belastung darstellt. Ich weiß nicht, man kann sich vielleicht vorstellen, ich fahre Fahrrad, trete in die Pedale und gleichzeitig ziehe ich die Bremse. Das wird sehr, sehr schnell sehr anstrengend. Und das ist einfach fürs Herz-Kreislauf-System, für den Körper eine deutliche Belastung. Und ich habe nochmal eine andere Thematik. Ich weiß nicht, ich habe Alkohol getrunken, habe Amphetamine konsumiert, habe da irgendwie ein mehr oder weniger ein Gleichgewicht, das funktioniert. Nehme dann Benzos dazu und ist irgendwie okay, ich schlafe ein und dann hört das Amphetamin auf zu wirken und die Benzodiazepin-Wirkung, die sedierende Wirkung überwiegt und ich bin im Schlaf und bin dann aber deutlich tiefer am Schlafen, als ich es geplant hatte. Das ist einfach eine ungünstige Kombination mit Mischkonsum in so eine unsichere Situation dann reinzugehen.
Ach so, kann dann sein, dass ich eigentlich einen Termin habe, 8 Uhr morgens und schlafe aber bis 20 Uhr abends durch. durch.
Das wäre sogar ja noch in Anführungsstrichen okay. Mein Gedanke war eher, ich schlafe dann im Sinne von, ich wache gar nicht mehr auf. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe Alkohol im System, ich habe Benzos dazu, ich erbreche mich und kann dann am Erbrochenen ersticken. Also das sind, ich will nicht sagen Klassiker, aber das sind Sachen, die immer wieder passieren.
Ja, und auch Herz-Kreislauf-Versagen. Also ich kenne durchaus auch einzelne Fälle, ne, von jungen Menschen, ja, die das dann halt, also das war natürlich auch eine Art von Dauerkonsummuster, aber das kann dann wirklich auch so auf die Pumpe gehen, ne, dass die dann irgendwann versagt.
Ja, und dann wollte ich wegen der verschiedenen Halbwertszeiten einfach auch nochmal fragen, vielleicht kann es ja auch sein, dass ich mit Benzos eingeschlafen bin und am nächsten Tag möchte ich aber wieder feiern gehen, ne? Das ist der Partyzug, der rollt wieder. Und dann nehme ich wieder meine Upper, reagieren die dann noch ganz normal, muss ich dann mehr nehmen? Also da gibt es ja wahrscheinlich dann auch noch eine Wechselwirkung, oder?
Auf jeden Fall, das kann passieren, haben wir ja eben gesagt, ne? Also das kann tagelang anhalten, auch noch so die Restwirkung sozusagen. Und leider beobachten wir auch, oder also wir beobachten eben, dass das durchaus auch eine Verbreitung hat, ne? Dass Leute sehr oft das einfach einsetzen, ne? Um den Schlaf zu regulieren, ist ja auch verständlich. Aber tatsächlich ist das dann eine zunehmend hohe Belastung und führt dann auch zu so einer Eskalation oder irgendwie immer mehr Substanzgebrauch auf beiden Seiten sozusagen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den wollte ich eben schon einbringen. Der Effekt lässt wahnsinnig schnell nach. Also beim ersten Mal, die ersten zwei Einnahmen, da wirkt das genauso, wie man es will und sehr effektiv. Aber schon nach 2-3 Tagen lässt der Effekt extrem stark nach. Ne? Und das ist natürlich die Versuchung, kann dann da sein, die Dosis deutlich zu erhöhen, aber das ist dann eben das Risiko.
Und da sind wir eigentlich auch schon wieder direkt beim Thema Safer Use angefangen, denn von euch möchte ich natürlich wissen, wann ist oder in welcher Form ist es denn unbedenklich, wie kann ich das nehmen, ohne dass sich eine Toleranz bildet und wie müssten vielleicht auch Konsumpausen sein? Schade, dass ihr Lukas' Gesicht nicht sehen könnt an dieser Stelle. So viele Fragen auf einmal.
Nein, ich hab so ein bisschen Fragen irritiert reagiert, weil also safer use bei Medikamenten, die eigentlich ärztlich verschrieben werden sollten, vielleicht bin ich da etwas zu, ich will gar nicht sagen traditionell, aber das hat einen Grund, warum die Medikamente ärztlich verschrieben werden und das ist auch was ich meinen KollegInnen unter Umständen vorwerfen sollte. Medikamente ansetzen machen wir viel und machen wir auch gerne, gehört aber auch dazu, Medikamente wieder abzusetzen und das ist was manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also ich habe immer wieder Patientinnen in verschiedenen Settings, Rettungsstelle, Ambulanz, Station, wo einfach Medikamente begonnen worden sind und dann zu lange dabei geblieben sind, zum Beispiel auch Benzodiazepine. Und so würde ich es eigentlich auch halten, da gehört eine Aufklärung dazu, da gehören Informationen dazu und sollte irgendwie in ärztliche oder medizinische Hände. Wenn man es jetzt selber macht, ist eigentlich schwierig, ja, weil dann kommt man eben in Dynamiken, die man vielleicht am Anfang nicht so überblickt. Jemand, der abhängig geworden ist von was auch immer, hat das meistens nicht so vorgehabt. Und das ist sozusagen ein Thema in sich. Ansonsten, wir haben es gesagt, Monokonsum ist relativ unbedenklich. Das kann man machen mit den Problemen eben, dass der Effekt schnell nachlässt. Also es sollte, auch wenn es nicht ärztlich begleitet ist, einfach ein Notfallmedikament sein. Und wenn ich zu häufig in Notfallsituationen komme, dann muss ich irgendwie was ändern. Und dann ist es vielleicht der Moment, sich da Hilfe und Beratung zu holen.
Ich habe mir sehr ähnliche Notizen gemacht sozusagen oder überlegt, weil es gibt viele Ansätze, glaube ich, oder Ansatzpunkte so zur Reflexion nochmal. Ne? Also wer sich zum Beispiel jetzt mit Benzos so systematisch bewaffnet, sage ich jetzt mal, ja, für die Party, weil hinterher irgendwie Einschlafprobleme sind, ne, und so weiter. Also das ist eine Baustelle, ne? Und das wäre eigentlich spannend, sich darum zu kümmern nochmal. Was gibt es jetzt eigentlich für Alternativen oder was gibt es für Strategien für mich, ne, dass ich tatsächlich auf diese Benzos verzichten kann, weil im Dauerkonsum wird das doof, so, ja, also haben wir ja jetzt deutlich ausgebreitet und klar kann das mal im Notfall irgendwie relativ sicher dann gebraucht werden, aber eben, ja, Einschlafprobleme, wenn das da tatsächlich so auf Schlafstörungen hinausläuft, ja, dann ist es tatsächlich eine gute Idee, mal mit einer Ärztin zu sprechen darüber, ja, so, weil es gibt auch Strategien, die da hilfreich sein können, ohne Benzos zu nehmen. Was ich auch viel höre, so ist, dass eben systematisch Benzos dann irgendwie geschmissen werden, weil ein psychedelischer Trip zum Beispiel zu hart ist, ja. Ja, es gibt da den alten Spruch, hier glaube ich auch schon öfter zitiert, difficult is not the same as bad, ne? Den Bad Trip, ja, also der Bad Trip gehört irgendwie dazu, ja, an dem kann man auch wachsen und es kommt auf eine gute Begleitung zum Beispiel an, ja, und das Benzo sollte eigentlich nicht das erste Mittel der Wahl sein, sondern wirklich nur im Notfall eingesetzt werden oder eben auch, ja genau, wenn ich das irgendwie so grundsätzlich denke, irgendwie zum Runterkommen nehme ich halt immer, ja, weil dann habt ihr sozusagen, könnte man jetzt entgegenhalten, eigentlich die Party nicht gut geplant, sag ich mal, oder den Substanzkonsum dabei, ne? Sondern es gehört irgendwie schon dazu, sich zu überlegen, wann ist jetzt die letzte Nase, ja, der Upper sozusagen dran, sodass ich irgendwie zum Zeitpunkt X, den ich mir vorgenommen habe, dass ich da einigermaßen wieder nüchtern bin, sozusagen, ja, um dann irgendwie noch eine Mütze Schlaf zu kriegen, ja, für die nächste Party.
Ich würde gerne noch einen Punkt wieder aufgreifen, den du kurz angerissen hast, den ich sehr spannend finde. Du hast gesagt, ein herausfordernder Trip ist nicht gleich ein schlechter Trip, sondern in der Richtung. Und Benzodiazepine sind auch immer wieder verwendet worden, wenn Menschen irgendwie traumatisierende oder stark belastende Erlebnisse hatten. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass das hilft zwar, ja, aber es ist gar nicht so sinnvoll, weil es auch eben verhindert, dass dieses Trauma verarbeitet werden kann. Und da gibt es auch eben Hinweise, dass es bei herausfordernden Trips ähnlich ist, dass es irgendwie, wenn möglich, sinnvoll ist, die durchzustehen und irgendwie geordnet zu Ende zu bringen, um sie dann eben auch integrieren zu können. Und wenn man das sozusagen mit Benzos unterdrückt, dann kann das erschwert sein. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du gerade angerissen hast. Und das andere ist, genau wie du sagst,
Entschuldigung. Genau, und ich meine, das betrifft natürlich auch die Angststörung zum Beispiel, ja, oder Angstbehandlung, ne? Also, dass man eben nicht sagt, irgendwie nur, ja, okay, dann nehme ich dann halt immer eine Pille oder früher hat man auch ganz viel zum Einschlafen gemacht. Übrigens, da kleine Nebenbemerkung noch, ne? Da gibt es inzwischen Substanzklassen, die sind viel geeigneter, um als Schlafmittel sozusagen, ja, erste Wahl zu sein und die auch nicht so ein hohes Abhängigkeitsprofil haben, so. Genau, und aber auch, ne, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie so soziale Ängste habe oder sowas, ja, dann auch nochmal zu gucken, also die Benzos alleine können es eigentlich nicht sein, ne? Sondern was sind geeignete Strategien, um da ja nochmal therapeutisch auch in eine andere Richtung zu denken.
Jetzt kommen wir nochmal in einen anderen Bereich, aber diese Sachen, Angststörung, soziale Ängste, die lassen sich eben psychotherapeutisch echt gut behandeln. Ja, also Exposition ist da das Stichwort. Ich lerne halt, ich kann diese Situation meistern, auch ohne medikamentöse Hilfe, eben mit zum Beispiel psychotherapeutischer Unterstützung und Begleitung. Und das ist eben, glaube ich, auch ein sehr gutes Selbstwirksamkeitserleben, zu merken, hey, ich kann diese Sachen eben meistern, ohne auf Medikamente angewiesen zu sein. Also um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, ich habe es eben kurz angerissen, wenn es eben mehrere Tage in Folge eingenommen wird, dann wird es schwierig, ja? Dann tritt eben eine Gewöhnung ein und die merken wir auch. Also das Erste, was man merkt, ist der nachlassende Effekt und nachlassender Effekt ist gleich Gewöhnung. Und wenn wir jetzt uns so Fragen wissenschaftlich angucken, also wie häufig oder ab wann ist es ein problematischer oder riskanter, da gibt es verschiedenste Begrifflichkeiten, Konsum, dann setzen wir so eine Schwelle, einmal die Woche ist eine Grenze, wo wir sagen, dann wird es auf jeden Fall problematisch. Es ist so regelmäßig so im Alltag drin, dass es ein psychisches Problem ist, aber eben auch da eine körperliche Abhängigkeit entstehen kann. Das würde man jetzt vielleicht nicht direkt erwarten, aber GBL zum Beispiel, wenn ich das jedes Wochenende 2-3 Tage nehme und dann trotzdem meine 5 Tage Pause habe, dann reicht das schon, um auch auf körperliche Ebene Probleme reinzubringen. Und wenn ich das über Monate mache, dann kann eben auch da schon ein Abhängigkeitsrisiko entstehen.
Genau, und als allerletztes vielleicht noch, also wenn ich es einfach so nehme, ja, immer tatsächlich über die Wirkdauer schlau machen, weil das ist wirklich essentiell. Und das geht so weit auseinander, haben wir eben schon erwähnt. Und das solltet ihr irgendwie mindestens wissen, ja. Also, wenn ihr eine Substanz jetzt nehmt, damit ihr euch nicht heillos verschätzt.
Okay, ich würde jetzt nochmal sagen, ich fasse das Wichtigste aus euren Inhalten zusammen. Ihr sagt also, das Feiern gut planen, lieber bewusst überlegen, wie viel Kontrollverlust ja man bereit ist zu akzeptieren. Rü hat es eben schon gesagt, zu überdenken, wann man die letzte Nase nimmt, damit man dann vielleicht noch Schlaf bekommt. Benzos, wenn es geht, eher vermeiden. Lukas hat es ganz deutlich und mehrfach betont, es ist ein Medikament, das hat einen Grund, warum es rezeptpflichtig, verschreibungspflichtig ist. Und eben, wenn andere Substanzen im Spiel sind, vor allem auch Alkohol, dann darauf verzichten, weil dann ist das Risikoprofil zu groß. Habt ihr da jetzt noch Ergänzungen zu machen?
Den einen Punkt werden auch mehrfach Mischkonsum. Ja, das ist sozusagen das, was bei Benzodiazepinen das Hauptproblem ist oder aus medizinischer Sicht am gefährlichsten ist. Und auch das, was wir eben hatten, ich würde es auch nochmal aufgreifen, wenn ich merke, ich brauche in Lebensbereichen immer wieder ein Medikament, um zu funktionieren, dann bin ich gar nicht jemand, der sagt, dass das darf überhaupt nicht so sein und will das Menschen wegnehmen. Das ist nicht der Punkt. Da haben wir ja auch in vielen anderen Bereichen Schmerzmedikamente, die sind wichtig. Aber ich finde es eben, das ist ein Punkt, wo ich hingucken sollte und überlegen sollte, was habe ich an Alternativen und da bietet das psychiatrische, psychotherapeutische Versorgungssystem eben Möglichkeiten, auch wenn, und das weiß ich, ist nicht immer einfach, ist da schnell und effizient reinzukommen. Und auch im Spektrum von Rü gibt es da einfach Ansprechmöglichkeiten.
Ja, dann habe ich keine weiteren Ergänzungen mehr zu machen. Die wichtigen Quellen, die verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Rü Lukas, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Danke auch. Super gerne, vielen Dank.
Das war's von uns an dieser Stelle. Der Nachtschatten-Podcast, der wird ja ermöglicht von Sonar, Safer Nightlife, Berlin und Andrea, die können ja mehr als nur Podcast. Welche Angebote habt ihr denn außerdem?
Wir bieten beispielsweise Informationsstände auf Partys in Berlin, egal ob es ein Club ist oder ein Kollektiv, wendet euch einfach an uns und wir schulen auch euer Clubpersonal und bieten auch unterschiedliche Workshops für UserInnen. Das klingt spannend, dann schreib uns doch @sonar-safer-nightlife.berlin oder check unsere Webseite aus. Und wenn du den Podcast spannend findest, dann lass uns doch einfach mal eine Bewertung da.